Das war für mich das Größte, was ich erlebt habe.
Was da in Gelsenkirchen los war, also da standen mir die Tränen in den Augen.
Jetzt 50 Jahre. Das ist jetzt noch. Der Stolz ist jetzt noch da.
Willi Koslowski, Manny Kreuz und Manny Ocesek über ihren größten Erfolg, die Deutsche Meisterschaft 1958. Am 18. Mai erfüllte die Mannschaft von Trainer Eddie Frühwirth den Traum aller Schalker. Endlich wieder deutscher Meister. Endlich? 16 Jahre waren vergangen, seit Kuzorra und Co. den letzten Titel eingefahren hatten. Aus heutiger Sicht eine kurze Periode, seinerzeit eine halbe Ewigkeit. Königsblau war doch das Siegen in Serie gewohnt gewesen. 2008, zum 50. Jahrestag, hatten wir die Gelegenheit, mit allen Meistern lange Interviews zu führen. Leider mussten wir uns seither von einigen verabschieden. Manny Ocesek ist 2012 von uns gegangen, Otto Lastig 2014, Ille Karnow im Jahr drauf, Oskar Sieber 2017. Aber ihre Stimmen leben weiter, erzählen uns vom größten Tag ihres Fußballerlebens.
Es war Teamgeist und dieser Teamgeist war ausschlaggebend, glaube ich, für den Gewinn der Meisterschaft.
Also es war einmalig. Es gibt nichts Schöneres.
Nachdem Kuzorras Erben am letzten Spieltag der Oberliga West mit einem dramatischen Finish die westdeutsche Meisterschaft eingefahren hatten, ging es mit dem Elan des Erfolgs in die Endrunde um die Deutsche. Otto Lastig, Heiner Körtel, Ille Karnow, Manny Ocesek und Oskar Siebert erinnern sich.
Und wir spielten das erste Spiel in Frankfurt gegen Braunschweig.
Wir waren noch nicht ganz auf dem Platz, da stand es schon 0-1.
Durch nur ein halbes Selbsttor. Mäßig der Ball so über die Pläte und dann hinten beim Dicken rein in die Ecke. Ne?
Wenn der Ille das sagt, wird es schon stimmen.
Wir haben uns da unheimlich schwer getan. Und in der Halbzeit hat der Trainer uns das Vertrauen ausgesprochen, hat gesagt, wer in der Oberliga West Meister wird, der kann auch diese Spiele siegreich gestalten. Und am Ende haben wir dann 4-1 gewonnen.
Nach dem Spiel gegen Braunschweig sind wir so zusammengewachsen, wir waren so eine super Einheit.
Der FC Schalke 04 zu der damaligen Zeit war nicht eine Mannschaft von so großen Individualisten.
Das hat uns ja dann von Spiel zu Spiel weitergetragen.
Und dann kriegten wir im zweiten Spiel in Hessen-Kassel als Gegner Tennis Borussia.
Und für Heiner Körtel sollte dieses ein besonders wichtiges Spiel werden. Otto Lastig nahm den Dauerläufer die Pferdelunge aus Wanne-Eickel am Abend vor dem Spiel zur Seite.
Heiner sagte, ich habe dein Gespräch mitgelauscht. Da hat Otto hat mir gesagt, Trainer hätte gesagt, wenn der Heiner Körtel morgen kein Tor schießt, dann fliegt er aus der Mannschaft. Ich war nicht unbedingt der Torjäger. Ich hatte auch meine Tore gemacht, aber nicht unbedingt der Torjäger. Und das hat er mir an dem Abend gesagt, ich hatte schlecht geschlafen und am anderen Morgen habe ich gedacht, mein Gott, du bist so kaputt, so müde. Aber dieses, was er mir gesagt hatte, wenn du morgen kein Tor schießt, fliegst du aus der Mannschaft. Ich habe an dem Tag 3 Tore geschossen. Wir haben 9-0 gewonnen. Und da wir auch auf Torejagd gehen mussten, weil Karlsruhe vorher unsere direkten Konkurrenten um den ersten Platz auch schon hoch gewonnen hatten gegen Tennis Borussia, kam es darauf an, da möglichst viel Tore zu schießen, dass dann im direkten Vergleich wir gegen KSC die besseren Trümpfe hatten.
Der entscheidende Kampf in der Gruppe 2 um die Endspielteilnahme fand in Hamburg statt. Dabei erlebte der ganz in Weiß spielende Karlsruher SC gegen Schalke 04 ein blaues Wunder. In der 33. Minute köpfte Siebert zum 1-0 für Schalke ein. Das 2-0 fiel in der 55. Minute durch Kreuz. Die 63. Minute brachte den Endstand. Einen Abpraller jagte Kloth ins Netz.
Der S04 stand im Endspiel. 3 Jahre vorher hatten Ocesek, Brocker, Lastig, Sadlowski und Kloth das Finale um den DFB-Pokal gegen eben jenen Karlsruher SC verloren, der jetzt aus dem Weg geräumt wurde. Doch der größte Gegner, wie sollte es anders sein, wartete im Endspiel. Der Hamburger SV mit Uwe Seeler und Co. Die Karten waren klar verteilt. Aber Schalke hatte den Teamgeist und Eddie Frühwirth. Der österreichische Trainer war für Oskar Siebert, Otto Lastig und Heiner Körtel der entscheidende Trumpf im Spiel.
Eddie Frühwirth war ein Trainer, der, möchte man sagen, so 2-3 Jahre den ganzen Trainern in Europa voraus war.
Frühwirth war ja 1954 bei der Weltmeisterschaft der Trainer von Österreich. Der hat andere Ideen mitgebracht, andere Trainingsmethoden, die nicht nur immer auf Rennen ausgerichtet waren, sondern wo die Technik oder die Spielereien mehr im Vordergrund standen. Und das hat auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß gemacht.
Er war ein Fachmann, ich habe keinen größeren erlebt.
Oskar Siebert staunte damals nicht schlecht.
Edi Frühwirth war der erste Trainer, nach meiner Ansicht und meinem Wissen, der die Mannschaft hat 20 Minuten draußen warm laufen lassen. Ich vergesse nie, wie er das angefangen hat. Und die ganzen Hydrologen, die Rentner alle, die da alle auf Platz und guckten beim Training, da haben die gesagt, Trainer, Sie machen ja die Spieler jetzt schon kaputt. Wirklich. Sie können doch nicht das schon kaputt machen, schon vorneweg. Ne? Nein, die müssen sich erst warm laufen.
Und Frühwirth war nicht nur fachlich top, sondern auch menschlich ein Vorbild. Der Kontakt mit seinen Spielern war weit enger, als es heute vorstellbar ist. Otto Lastig?
Ich wohnte damals noch in Schalke, war ja zu Hause bei meinen Eltern und wohnte 10 Minuten von Edi Frühwirth entfernt. Und ich kann mich erinnern, ich war oft bei ihm zu Hause und habe mich oft zum Essen eingeladen. Wir waren ja Österreicherin und die konnte so wunderbare Nudeln mit Pflaumen kochen. Und da hat sie mich zu eingeladen. Und ich fühlte mich da wie zu Hause. Er war nicht nur Trainer, sondern war auch ein väterlicher Freund.
Apropos Nudeln mit Pflaumen, auch ernährungstechnisch vermittelte Frühwirth ganz neue Erkenntnisse. Oskar Siebert und Manni Kreuz erinnern sich.
Dann hat er uns die Frauen, die verheiratet waren, oder die Mütter, die Söhne hatten, die noch nicht verheiratet waren, alle zusammen eingeladen in den großen Saal. Und dann hat er uns den Vortrag gehalten, wie wichtig es ist, vor dem Spiel nicht so viel zu essen, sondern nur leichte Sachen. Reis oder Steak. Und das haben wir dann auch alle gemacht.
Da gab es mal so eine Geschichte mit mir, weil der hat wohl gemerkt, dass ich ein bisschen füllig wurde. Und wollte dem entgegentreten und dann ist er zu mir nach Hause gefahren, zu meinen Eltern und hat sich da erkundigt, was Mutter so kocht und so weiter. Ne? Da gab es auch statt der Erbsensuppe gab es auch schon mal Reibekuchen. Ne? Und ich war in einer Phase, wo ich eine Menge vertragen konnte in der Hinsicht. So vor 30 Pfannekücheln habe ich mir nichts draus gemacht, sondern als meine Mutter mir den ersten Teller hingestellt hatte, waren die ruckzuck weg. Und da rief ich schon nach dem zweiten, weil sie wusste, dass ich die auch verpacken konnte. Und dann kam der Herr Frühwirth rein und hat mir den Teller serviert. Das war natürlich eine Riesenüberraschung für mich. Ne? Und seitdem musste ich mich auch, sag mal, in der Zeit ein bisschen zurücknehmen. Und das hat sich alles irgendwo gelohnt.
Und Frühwirth war kein Prinzipienreiter. Er brachte zwar neue Regeln ein, fand aber auch immer individuelle Lösungen, wenn nötig. So zum Beispiel, als er Ille Kahnhof beim Rauchen erwischte.
Sagt er, Ille, Zeit war ein Rauchens. Ich sag, ich rauch das schon immer. Ich hab sie doch noch nie rauchen sehen. Ja, ich sag, Trainer, ich sag, dann warst du vielleicht nicht da gewesen, wie ich am Qualm war. Ne? Und naja, hat er sich schon... Er sagte, ich kann mich auf dich verlassen. Er sagte, du rennst ja sowieso. Die Zigaretten machen dir nichts aus.
Papa Edi dachte an alles, hatte auch das Privatleben seiner Jungs stets im Blick und bestimmte auch hier. Manni Kreuz?
Wir konnten noch nicht mal heiraten, wann wir wollten. Willi Soja und ich, wir haben am 1. Januar geheiratet. Wir mussten den Termin nehmen, weil damals gab es keine Winterpause. Da wurde sofort im Januar weitergespielt. Und er hat seinen Einfluss darauf ausgeübt, dass wir Neujahr heiraten sollten, weil, sagt er, am Jahreswechsel wird sowieso gesoffen, da fällt das nicht mehr auf.
Der vornehme Wiener, der anfangs mit seinen neuen Methoden so kritisch beäugt wurde, hatte sich durchgesetzt, hatte die Spieler überzeugt und prägte die Elf und ihren Stil. Im Zusammenspiel mit Ernst Kutzerer übrigens. Good Cop, Bad Cop gab es auch damals schon. Rainer Kördel, Manni Kreuz und Oskar Siebert erzählen.
Und er hat diese Fähigkeiten, die man ihm vielleicht anfangs nicht zugetraut hatte, mit seiner Mentalität Ruhrgebietsmenschen so zu formen, wie wir das brauchten. Manchmal brauchten wir den Tritt in den Hintern. Aber den haben wir nicht vom Trainer gekriegt. Dafür war damals Ernst Kutzwart, unser väterlicher Freund, zuständig, der da auch schon mal gesagt hat, wenn er heute nicht läuft, dann trete ich dich mal irgendwo in den Allerwertesten. Das hat der Trainer nie gemacht.
Er hat, sag mal, die erste moderne Spielweise bei uns überhaupt eingeführt, dass wir viel direkt gespielt haben. Immer den angespielt, den man gerade gesehen hat. Nicht erst umgedreht und wieder einen Haken geschlagen und so weiter, ne? Sondern direkt gespielt, dass wir die anderen immer zu neuen Überlegungen angestellt haben. Und ehe die überlegt hatten, war das Ding schon drin. Und meistens sofort in den ersten 20 Minuten, dass er sofort auf dem Platz und sofort Tor machen. Ne? Dann kann man taktisch klüger spielen. Und er hat eben einfach recht gehabt. Ne? Es hat funktioniert.
Auch übernehmen. Wenn zum Beispiel der rechte Verteidiger von uns schon nach vorne ging, da ließ sich sofort der Rechtsaußen zurückfallen auf die Verteidigungsposition. Das hieß nur übernehmen. Und das ging bei uns so traumhaft sicher, unvorstellbar. Das war ein Trainer, auch Persönlichkeit. Und der hat auch jeden Spieler nur mit Sie angesprochen. Da war auch schon was Menschliches drin, was Hervorragendes. Dieser Mann, wie der Heiner aussagt, das war für uns alle von der Weiterbildung her, vom Kopf her, war das ganz toll.
4 Jahre hatte Frühwirth seine Elf geformt und vorbereitet auf den großen Moment. 18. Mai 1958, der Tag des Endspiels. Die letzte Ansprache des Trainers. Knapp und wahrlich einprägsam fürs Leben, wie Heiner Kördel verrät.
Dann müssen halt eben Sätze kommen, wie den Satz, den er gebracht hatte. Jungs, heraus, enttäuscht die Fans nicht. Das ist ein Satz, der wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen. Und der wird mir auch nachts manchmal, einfach wenn ich wach werde und ich träume manchmal vom Fußball und diesen Satz, der kommt immer und immer wieder in mein Gedächtnis. Und ich denke mal, schöner hätte man eine Mannschaft nicht aufs Feld hinausschicken dürfen oder können als dieses eine. Und das haben wir alle so empfunden.
Diese Elf sollte die Schale holen, sollte Schalke wieder zum Meister machen. Manni Ocesek, der Löwe im Tor. Von links nach rechts Ille Karnow, Günter Brocker, Otto Lastzig, Helmut Sadlowski, genannt der Catcher, weil er so draufgängerisch war, und Kalli Borutta in der Defensive. Davor Manni Kreuz und Heiner Kördel in den Halbpositionen. Und ganz vorn rechts der Schwatte Willi Koslowski, Oskar Siebert in der Mitte und der überragende Kapitän Bernie Kloth, der von links immer wieder gefährlich in die Mitte zog. So hatte Frühwirth aufgestellt und so passte es auch gegen den großen Favoriten aus Hamburg.
Der HSV hatte zu diesem Zeitpunkt 5, 6 Nationalspieler in den Reihen.
Ja, und einen Weltmeister, Jupp Posipal. Und wenn heutige Namen wie Uwe Seeler, Klaus Stürmer, Charlie Dörfel.
Während wir ja praktisch neben Bernie Kloth, von Bernie Kloth mal abgesehen, fast namenlos waren.
Der Sepp Herberger war nicht da. Der kannte, glaube ich, gar nicht Schalke.
Favorit war der HSV bis unter der Decke.
81.000 Zuschauer sahen im Niedersachsenstadion von Hannover das mit Spannung erwartete Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Der erste Angriff des HSV wird mit einigem Glück gestoppt. Der Gegenzug von Schalke bringt schon in der 5. Minute das 1:0. Eine Flanke von Koslowski köpft Kloth ein.
Das sehe ich noch heute, wie er mit der Nase über die Grasnarbe macht und macht dieses Kopfballtor. Ich habe noch nie ein ähnliches Kopfballtor gesehen. Bernie hat sowieso selten Kopfballtore gemacht.
Der HSV hat dann das Spiel übernommen. Wir haben mehr oder weniger von hinten auf Kontern gespielt. Der Manni Ocesek hat eine bravouröse Leistung als Torwart gebracht. Unsere Abwehr stand auch, alles erfahrene Spieler hinten.
Insbesondere Otto Lastzig stand dabei im Mittelpunkt. War es doch seine Aufgabe, uns Uwe zu stoppen.
Uwe Seeler war ein Weltklasse-Stürmer. Da konnten sie als Mitläufer gar nichts verkehrt machen. Wenn er mal ein Tor gemacht hat, der hat gegen andere Weltklasse-Spieler Tore gemacht. Man konnte nur gut aussehen. Und in diesem Spiel, im Endspiel, da habe ich mal die Oberhand gewonnen. Da habe ich an für sich gut ausgesehen und habe an für sich nicht viel zugelassen. Immer natürlich mit Hilfe noch meiner Kollegen.
In der 30. Minute ist das nächste Tor fällig. Ein Entdeckungsfehler nutzt Kloth zum 2:0. Auch in der zweiten Halbzeit spielt Schalke überlegen und besser. Im Alleingang verrennen sich die HSV-Spieler in ein erfolgloses Ballduell. 81. Minute, wieder sind die Westdeutschen blitzschnell durchgebrochen. Die Zeitlupe zeigt deutlich das entscheidende Tor durch Kreuz. Musik. Überglücklich ist Schalke über diesen 3:0-Erfolg.
Und dann kam der Donnerschlag von Manfred Kreuz zum 3:0, also wo fast der Ball das Netz zerrissen hatte.
Mit dem Tor von Manni Kreuz dann, dieses wunderschöne Tor, wäre bestimmt heute Tor des Monats oder des Jahres, haben wir den dann theoretisch schon den Sack zugemacht. Und wir hatten nie, oder ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel irgendwie verlieren konnten.
Aus der Hand von Pecco Bauvens empfängt Spielführer Kloth die wertvolle Trophäe. Zum 7. Mal hat Schalke 04 die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Man hat so geschätzt auf 30, 35, 40.000 Schalker Fans, die da waren. Und die sind natürlich, da war die Absperrung gar nicht, die sind ja dann alle auf den Platz gelaufen. Und die haben uns auf die Schultern getragen, eine Ehrenrunde gedreht und ein Theater. Und ich war ja der Jüngste, ich war ja 21 Jahre. Für mich war das, ich konnte das gar nicht so fassen, dass ich sowas überhaupt mit 21 Jahren schon erlebe, die deutsche Meisterschaft.
Willi Koslowski, damals der Youngster, heute 83. Aber auch die Älteren haben die Feierlichkeiten nachts in Hannover und am folgenden Tag in Gelsenkirchen noch in bester Erinnerung.
Wir waren untergebracht in Hannover im Georgenhof und da haben wir dann die Sau rausgelassen. Nicht? Und
viel Spaß gehabt und hat natürlich auch viel Alkohol getrunken. Also Teil, aber es war in Ordnung.
Das ging natürlich bis morgens, wenn die Schüler da in die Schule mussten. Die kamen vorbei, ja, wir müssen in der Schule schreiben. Und dann sagte Günter Siebert, komm, ich unterschreibe und schreibe euch eine Entschuldigung.
Das war so köstlich, weil wir haben dann Entschuldigungen geschrieben an die Lehrer, dass sie doch bitte Verständnis haben müssen, dass die alle jetzt vom neuen deutschen Meister handsignierte Fotos bekommen.
Dann ging es mit dem Zug zurück und je näher wir hier zum Kohlenpott kamen, umso öfters hat er gehalten. Ich weiß noch, dass wir in Hamm gehalten haben und vor allen Dingen in Dortmund. Und in Dortmund war der Aufenthalt ein bisschen länger. Da waren auch die Borussen und haben Blumen überreicht.
Das wurde auf jedem Bahnhof mehr, bis nach Wanne-Eickel. Und in Wanne-Eickel haben sie uns fast aus dem Zug geholt. Wir haben, glaube ich, sogar noch welche mit reingeschleust, dass endlich der Zug weiterfahren konnte. Ich glaube, die haben da, glaube ich, 1-2 Stunden Aufenthalt gehabt.
In ihrer Heimatstadt wurden sie buchstäblich vom Jubel zugedeckt. Und selbst unsere Kameramänner, im Lauf der Jahrzehnte an Jubel gewöhnt, berichten übereinstimmend. Das hat es noch nie gegeben.
So viele Menschen und das war einmalig, muss ich sagen. Vielleicht waren da 200.000 Menschen unterwegs. Ne? Der ganze Kohlenputter war unterwegs gewesen. Das war auch eine Sensation.
Wir sind ausgestiegen, also war ein Wahnsinn. Meine Frau, die war zu der Zeit schwanger gewesen. Die war im 5. Monat, die stand Hotel zur Post, ich weiß nicht, ob das heute noch gibt, oben auf dem Balkon und hat da runtergeschaut und sie standen da am Bahnhof, wir kamen ja gar nicht raus.
Manni Ocesek erlebte mitten in dem Trubel eine große Schrecksekunde.
Da hatte ich noch so, haben wir jeder so eine DFB-Marke bekommen, so ein Abzeichen mit Ehrenkranz als deutscher Meister. Und dann durch die ganze Menschenmenge auf dem Wagen. Fehlte mir das, haben sie mir abgerissen oder ich habe es verloren. Und dann nach 3 Tagen später hat sich jemand gemeldet und dann habe ich die Ehrennadel wiederbekommen.
Das ganz große Happy End hat der S04 seither nicht mehr geschafft. 7-mal wurde Königsblau Vizemeister, verpasste den Triumph vor allem 2001 nur hauchzart und tragisch. Die 11 von 58 haben sich ihren Lebenstraum erfüllt. Die letzten Worte gehören Willi Koslowski, Heiner Kördel und Günther Oskar Siebert.
Wir hatten einfach eine super Truppe. Da passte alles zusammen, da ist einer für den anderen gelaufen.
Ich bin heute noch stolz darauf, dass ich diesen Weg gehen konnte, durfte. Denn mit 24,5 zu solch einem Verein zu kommen und dann eben 2 Jahre später den höchsten Titel, den man im deutschen Fußball erreichen konnte, dabei sein zu dürfen, das war schon ein Märchen, ein Traum.
Für mich ist es das Schönste, das mir im Leben passieren konnte.